Seit vielen, vielen Jahren hat es mich immer wieder beschäftigt, Menschen in einer Form den Glauben weiterzugeben, die nicht aus unseren Reihen sind, nicht in dieser Gemeindekultur aufgewachsen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist. Oft habe ich immer wieder an Gefängnisse gedacht, aber das schien mir total absurd eigentlich zu sein, weil die Möglichkeiten, da reinzukommen, doch sehr gering sind. Im September 2019 hatte ich das aber einfach so auf dem Herzen, dass ich mir das auf meine Gebetsliste geschrieben habe. Und genau ein Jahr später, im September 2020, kam ich mit einem Nikolai Albrecht aus Eppingen in Kontakt, der bereits schon in der Gefängnismission tätig ist. Und Nikolai kann in diese Gefängnisse gehen, weil er mit einer gemeinnützigen Organisation zusammenarbeitet, die sich Verein Wegscheide nennt. Also Wegscheide, wo sich Menschen entscheiden müssen, welchen Weg sie einschlagen. Und dieser Verein oder ja diese Organisation wurde bereits schon 1985 gegründet, ist also fast 40 Jahre in dieser Gefängnismission tätig. Damals war es so gewesen, dass sehr viele russischstämmige Menschen im Gefängnis saßen, die kein Deutsch sprachen. Und die Regierung versucht natürlich immer wieder in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen, mit den Gefangenen, um ihnen Lösungswege aus der Kriminalität zu zeigen und einfach Alternativen für ihren Alltag anzubieten. Und wenn man nicht die deutsche Sprache beherrscht, dann ist es natürlich sehr schwierig, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Und deswegen ist der Staat oder das Land Baden-Württemberg damals auf russischsprachige Christen zugegangen, also Russlandsdeutsche, und hat die gebeten, doch bitte in die Gefängnisse zu kommen, um mit diesen Menschen zu arbeiten. Und so fing diese Arbeit an. Jetzt kann dieser Verein auf eine Arbeit von 40 Jahren fast zurückblicken, und die haben sich in dieser Zeit einen Ruf erarbeitet. Ja, solche Arbeiten können auch sehr schnell kippen, je nachdem, was passiert, und die hat sich da ziemlich gut etabliert. Und das sind einfach Männer und Frauen auch, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen hinter den Mauern das Evangelium zu bringen. Es sind Menschen aus verschiedenen freikirchlichen Einrichtungen, die eben diese Liebe, dieses Bedürfnis haben, dort diese Arbeit zu tun. Und durch Nikolai Albrecht hat sich diese Tür für mich geöffnet, und er hat mich einem Roland Meyer vorgestellt. Das ist der Vorsitzende dieses Vereins der Wegscheide, und er selbst ist ungefähr Mitte 60 und blickt selber auf eine Arbeit. Schon über 30 Jahre macht er diese Arbeit in den Gefängnissen gemeinsam mit seiner Frau. Und nachdem ich dann die Prüfung durch das Land Baden-Württemberg, man wird da polizeilich überprüft, habe ich die Genehmigung bekommen, in ein Jugendgefängnis zu gehen in Adelsheim. Also nur in ein Gefängnis, das ist ungefähr 120 Kilometer entfernt. Und dort wird jeden Dienstagabend um 19 Uhr wird dort eine Gesprächsgruppe, so nennen wir das, angeboten. Ganz gezielt mit dem Hintergrund, dass wir eben mit der Bibel da reingehen und ihnen das Evangelium zu erzählen. Wir haben sogar die Möglichkeit, zwei Gesprächsgruppen anzubieten. Wir versuchen, in jeder Gruppe zu zweit reinzugehen, weil manche Gespräche sind sehr herausfordernd, und da ist es schon immer wieder gut, sich gegenseitig zu unterstützen. Wie gesagt, alles ehrenamtliche Mitarbeiter, die das freiwillig machen, und das kostet etwas, das muss man wirklich machen wollen. Natürlich versucht man sich da immer wieder abzuwechseln und zu entlasten, denn diese Arbeit mit den Häftlingen, das ist ja eine Beziehungsarbeit. Ja, man stellt sich vor, wie man heißt, und mit jedem Mal lernt man sich ein Stück besser kennen und kann verschiedene Fragen immer wieder erörtern und behandeln. Jetzt bin ich nicht das beste Beispiel für kontinuierliche Gefängnisarbeit, denn seit ich die Möglichkeit habe, ins Gefängnis zu gehen, war ich vielleicht 5-mal in dem Gefängnis gewesen. Ich hatte persönlich gehofft, dass ich viel mehr die Möglichkeit habe, aber im Moment lässt es meine allgemeine Situation einfach nicht zu. Dazwischen kam noch die ganze Corona-Situation, in dem überhaupt gar keine Gruppen stattgefunden haben. Und ich kann einfach nur sagen, es kostet etwas, diese Arbeit mit in seinen Alltag mit einzubinden und da regelmäßig immer wieder vor Ort zu sein. Aber ich hoffe, dass ich eines Tages öfters hineingehen kann, weil diese Arbeit aus meiner Sicht sehr erfüllend ist, und ich habe immer wieder festgestellt, ich hatte oft den Eindruck, dass ich mehr gesegnet war wie die Jungs, mit denen ich gesprochen hatte. Aber auch denen merkt man an, dass sie sehr viel aus diesen Gesprächen mitnehmen können. Ich möchte uns zunächst ein Vers aus Lukas 10, Vers 31 lesen. Ihr braucht es nicht aufschlagen. Das ist da, als Jesus die 70 Jünger aussendet und er zu ihnen sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und ihr hört es vielleicht schon raus, jetzt gibt es eine Tür, wo man hingehen kann. Aber wie es allgemein auf dem Arbeitsmarkt aussieht, es herrscht auch in diesem Bereich Personalmangel. Und es gibt einfach nicht genug Menschen, die diese Gruppen, die diese Gespräche abdecken können. Das betrifft nicht nur Adelsheim in diesem einen Gefängnis, denn die Wegscheide betreut noch viel mehr Gefängnisse in ganz Baden-Württemberg. In jedem Abend unter der Woche findet irgendwo in Baden-Württemberg gerade eine Gruppe statt, auch heute Abend. Das ist zum einen Adelsheim, aber auch Heilbronn, Schwäbisch Hall, Rottenburg, Hechingen, Oberndorf, Ravensburg, wo im Moment tatsächlich händeringend Mitarbeiter gesucht werden. Man versucht derzeit aber auch in Mannheim eine Gruppe zu starten. Man muss sich bei der Gefängnisdirektion vorstellen, ihnen sagen, was man vorhat und ja, das wird dann alles geprüft und je nachdem, ob man das Wohlwollen dieser Gefängnisdirektion bekommt oder nicht, hängt davon ab, ob wir da eine Gruppe starten können. Aber auch in Rottweil und in Schwäbisch Münd, ein Frauengefängnis, versucht man derzeit Fuß zu fassen. In Heilbronn waren es bis vor kurzem drei Männer, die über Jahre hinweg Woche für Woche immer wieder diesen Dienst abgedeckt haben, alle Ende 70. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Männer diesen Dienst nicht mehr lange tun können. Mittlerweile ist nur noch einer übrig, aber Gott sei Dank konnte da diese Arbeit von einigen Brüdern aus Epping abgedeckt werden. Nur um euch mal so ein Bild zu machen, so eine Mitarbeiterin, habe ich jetzt immer wieder mitbekommen, ist gestürzt, hat eine neue Hüfte bekommen, ist jetzt in Reha. Das heißt, diese Menschen sind schon älter und fallen wahrscheinlich langfristig aus dieser Arbeit aus. Ein anderer hat einen Schlaganfall bekommen, wird wahrscheinlich nicht in diese Arbeit zurückkehren. Und man merkt, dass es da so einen Generationswechsel gerade stattfindet, in dem vermehrt gerade auch junge Menschen gesucht werden, um diesen jungen Menschen natürlich von Jesus zu erzählen. Und da war mir dieses Wort irgendwie in den Sinn gekommen, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Roland kam ganz gezielt auf mich zu, um die Arbeit der Wegscheide bei uns in der Gemeinde vorzustellen. Und nach Rücksprache mit den Brüdern empfanden wir dieser Bitte nachzukommen. Und das ist der Grund, warum ich heute vor euch stehe. Ich möchte nicht einfach dafür werben oder Menschen abwerben, diese Arbeit zu machen, sondern ich will einfach bewusst machen, was für eine Reichweite wir als Christen haben, um uns das einfach mal bewusst zu machen. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, auch für diese Arbeit wirklich eine Berufung zu haben, da hineinzugehen. Denn ich glaube, genau wie Jesus die Sünde liebte, aber die Sünde hasste, und auf diese Menschen zuging und ihnen versuchte, die Hand zu reichen. Und diese Arbeit hört sich herausfordernd an, ganz einfach, weil wir überhaupt gar nicht wissen, wie ticken diese Menschen und wie läuft das überhaupt ab. Wenn man sich vorstellt, mit Kriminellen an einen Tisch zu setzen und ihnen von Jesus zu erzählen, dann kommt einem dieser Vergleich von Lämmern unter die Wölfe senden, nicht von ungefähr. Denn diese Jungs, ich spreche jetzt von Adelsheim, weil das Gefängnis ist, das ich kenne, diese Jungs, die sind ja nicht im Gefängnis, weil sie Kaugummis geklaut haben. Die haben oft schon ein langes Vorstrafenregister, das mit 12 wahrscheinlich begann und mit 14 werden sie das erste Mal verurteilt, kurzfristig, finden aber nicht aus diesem Teufelskreis heraus und begehen immer mehr Straftaten und das führt dazu, dass sie manchmal zu 4, manchmal zu 6 Jahren im Jugendgefängnis verurteilt werden. Und wir sprechen hier von Drogen, Konsum, Drogenverkauf, von Diebstahl. Einer sprach davon, wie sie einer gegnerischen Bande die Jungs da gefangen genommen haben, über mehrere Tage ihn gefoltert haben. Andere sind in Messerstechereien verwickelt worden, also versuchter Totschlag und solche Sachen. Bewaffneter Raubüberfall. Und wir sprechen hier in einem Alter von 16 bis 22, vielleicht 24 Jahren. 80% der Insassen im Jugendgefängnis haben einen Migrationshintergrund. Dazu zählen auch die Russlandsdeutschen. Und seit den 80er Jahren hat sich das Bild aber dramatisch gewandelt. Jetzt sind es nicht mehr vornehmlich die Russlandsdeutschen, die in den Gefängnis sitzen, wo damals die Arbeit begann, sondern jetzt haben wir vermehrt Jugendliche mit muslimischem Hintergrund. Also nochmal eine Gruppe, die uns nochmal viel, viel fremder ist. So, wir stellen fest, wir haben wenig Gemeinsamkeiten. Die Menschen sind nicht mit einem christlichen Glauben aufgewachsen. Diese Menschen haben eine sehr harte Vergangenheit, sind in Umständen aufgewachsen, die uns völlig fremd sind, die wir in einer Gemeinde aufgewachsen sind, die wir in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen sind. Viele dieser Jungs haben keine Vaterrolle in ihrem Haus, hört man ganz oft raus. Ja, der Vater fehlt oder ist ein sehr schlechtes Vorbild, der auch schon im Gefängnis sitzt. Und so ist es in manchen Familien teilweise so, dass das einfach völlig Normales ist, weil der Onkel und der Vater ja auch schon im Gefängnis gesessen haben oder noch immer sitzen. Und wie geht man auf solche Leute zu? Wie redet man mit ihnen und wie erzählt man ihnen das Evangelium? Wie läuft so ein Treffen überhaupt ab? Im Gefängnis nennt man das Gruppe, weil wir machen keine Andachten in dem Sinne, sondern wir versuchen da ganz offen reinzugehen. Man kann das ganz unterschiedlich angehen. Manchmal kann man mit einem vorbereiteten Thema reingehen. Oft kommt es aber erst in einem Gespräch dazu, wie geht's Ihnen? Und dann entwickelt sich daraus ein Thema, wo man ganz schnell auf den Kern der Sache zu sprechen kommen kann. Die Jungs sind da ganz offen eigentlich, wofür sie eigentlich im Gefängnis sitzen. Ja, wir stellen uns ein bisschen vor, warum komme ich ins Gefängnis, was sind meine Beweggründe, zu diesen Jungs zu kommen und warum sitzen diese Jungs ein. Und zum Teil sind sie sogar stolz darauf, was sie gemacht haben, weil ihre Taten manchmal auch ganz viel mit Gerechtigkeitssinn zu tun hat oder aber auch etwas mit Ehre. Ich habe mich natürlich gefragt, wenn ich diese Arbeit vorstelle, wie können wir diese Menschen besser verstehen. Das scheint so weit weg zu sein und es ist tatsächlich eine völlig andere Welt. Und oft ist unsere erste Reaktion, das sind wirklich schlimme Menschen, weil wir sind ja die Guten. Ich meine das nicht zynisch, aber das ist, glaube ich, ganz oft so, dass wir, dass alle Menschen sich eigentlich für gut halten und die wenigsten Menschen sich eigentlich für wirklich schlecht halten. Auch diese Menschen, sagte ich bereits schon, halten sich teilweise für gut. Sie wurden zwar verurteilt, aber deswegen sind sie keine schlechten Menschen. Und wie das funktioniert bei Menschen, ist, dass sie einfach sagen, wir sagen, wir sind nicht kriminell. Also sind wir ja besser wie Menschen, die im Gefängnis sitzen. Aber die im Gefängnis sagen, ich habe ja nur Betrug gemacht, um mich zu bereichern. Ich bin nicht so schlecht wie der, der mit dem Messer um sich gestochen hat. Und der Messerstecher sagt wieder, aber ich bin nicht so schlecht wie der Mörder. Und der Mörder sagt, aber ich bin nicht so schlecht wie der Vergewaltiger und immer so weiter und weiter und weiter. Und das Ding ist einfach, Menschen halten sich immer wieder für gut, weil sie sich mit anderen Menschen vergleichen, die noch schlechter sind. Und genau da versuchen wir anzusetzen und ihnen aufzuzeigen, dass wenn wir uns mal an anderen Menschen messen, wir immer besser dastehen, aber wenn wir uns an Gottes Maßstab richten, wir einen ganz anderen Maßstab haben. Denn in Römer 3, Vers 10 steht es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und das versuchen wir ihnen voraufzuzeigen, ihnen an den Hand der 10 Gebote, an dem Evangelium einfach zu zeigen, dass Jesus gekommen ist und die Latte viel, viel höher gesetzt hat, dass er gesagt hat, wenn du einer Frau hinterher schaust, dass du schon Ehebruch begonnen hast, dass du, wenn du deinen Bruder beschimpft hast, ein Mörder bist. Und wenn wir uns an diesem Maßstab richten, sind wir alle schuldig geworden. Und aus dieser Perspektive betrachtet, merken wir, dass wir eigentlich mit diesen Menschen sogar irgendwo auf einer Stufe stehen, weil wir alle vor Gott schuldig geworden sind. Denn am letzten Tag werden diese Gefangenen und wir in der letzten Gerichtsverhandlung werden wir alle vor Gott einmal erscheinen müssen. Ich möchte mit euch gemeinsam Lukas 4 lesen, das mich in diesem Zusammenhang irgendwie angesprochen, bewegt hatte. Lukas 4. Die Verse 16 bis 21. Und da ist Jesus sein erstes öffentliches Auftreten in einer Synagoge. Da heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie den Dienern wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. So, bei seinem ersten Auftreten adressiert Jesus hier die Grundprobleme unserer Gesellschaft, dieser Welt. Er spricht über Armut. Er will sie reich machen durch die frohe Botschaft. Er spricht von Leid in dieser Welt und er kam, um zu heilen, was die zerbrochenen Herzen sind. Er spricht von Knechtschaft und sagt ihnen, dass er sie befreien will. Er spricht von Krankheit und er will Blinde wieder sehend machen. Er spricht von Unterdrückung in unserer Gesellschaft und Zerschlagene wieder in Freiheit zu setzen. Und wisst ihr, dieses Wort ist nicht nur für die Menschen damals geschrieben, es ist auch für uns heute geschrieben, für uns ganz persönlich. Es betrifft nicht nur die Probleme dieser materiellen Welt, die wir vor uns haben, sondern auch unsere geistlichen Probleme. Er spricht hier nicht von Kriminellen in Gefängnissen in erster Linie, aber ich finde den Vergleich sehr gut, um uns mit diesen Menschen hinter den Mauern besser identifizieren zu können. Denn diese Gefangenen, die kommen früher oder später irgendwann frei. Aber sie bleiben Gefangene der Sünde. Und genau das ist der Grund, warum sie ins Gefängnis gekommen sind. Ihre Sünden haben sie ins Gefängnis gebracht. Und das ist das Grundproblem, das weiterhin bestehen bleibt. Der Staat, der kümmert sich nur kurzfristig um Gerechtigkeit, aber die Antwort auf das Grundproblem, nämlich die Sünde, da macht der Staat nichts. Und da kommen wir Christen ins Spiel. Genau wir haben eine Antwort auf das Grundproblem der Menschheit, auf das Grundproblem dieser Gefangenen, die mit ihrer Sünde so weit gekommen sind, dass selbst der Staat sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn wir erlebt haben, persönlich erlebt haben, was es heißt, aus der Macht der Sünde befreit worden zu sein, dann dürfen wir das nicht für uns behalten. Jesus sagte einmal, wem viel vergeben, der liebt viel. Und ich glaube, dass wir diese Liebe, diese Vergebung, die wir selbst erlebt haben, dass wir das weitergeben müssen. Denn ich glaube, dass es auch unter uns Christen immer wieder trotzdem Gefangene gibt. Gefangen in den Sorgen dieser Welt. Gefangen in einem Gedankenkarussell, weil man nicht vergeben kann. Gefangen in einer unglücklichen Ehe, weil man nicht mehr lieben kann. Gefangen in den Lieblingssünden, von der man einfach nicht mehr loskommt. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere heute Abend gerade in dieser Beschreibung wieder aufgrund dieser Probleme. Fühlt man sich arm und blind, weil man keinen Ausweg mehr sieht. Man ist ein Gefangener und darüber zerbricht das eigene Herz. Man ist zerschlagen, man ist am Boden. Und wisst ihr, ich möchte euch sagen, wenn es dem einen oder anderen tatsächlich heute Abend genauso geht, dann ist dieses Wort genau für dich geschrieben. Es hilft dir, nicht auf Menschen zu schauen, die schlechter sind als du, nur damit du dich besser siehst, was eine Illusion ist und ein Selbstbetrug ist. Es hilft dir auch nicht, auf Menschen zu schauen, die besser sind als du, nur damit du dich noch schlechter und elendiger fühlst. Die einzigste Antwort, die ist Jesus. Damals, als Jesus aufstand und das gesagt hatte, lesen wir, alle Augen waren auf Jesus gerichtet. Wisst ihr, und das möchte ich uns heute Abend weitergeben. Egal, wie schlecht es uns manchmal geht in unserem Christenleben. Egal, wie gefangen wir uns manchmal fühlen in den Umständen, in denen wir sind. Es hilft nichts, auf Menschen im Gefängnis zu schauen, die noch schlechter sind. Es hilft allein, auf Jesus zu schauen. Er hat uns die Antwort gegeben. Und wenn er sagt, ich bin gekommen, um euch zu befreien, dann muss das stimmen. Und wisst ihr, wenn wir das aus dieser Perspektive betrachten, darauf will ich hinaus, dann trennt uns nicht mehr viel von diesen Gefangenen im Gefängnis. Diese ganzen kulturellen Dinge, die im Hintergrund stehen, die uns vielleicht Angst machen, wo wir sagen, völlig andere Welt, wie gehen wir auf solche Leute zu, wie gehen wir mit ihnen um? Es gibt keine großen Unterschiede mehr zwischen diesen Menschen, zwischen uns und ihnen. Jesus ist die Antwort auf all diese Probleme. Jesus selbst sagt, dieses Wort ist vor euren Ohren heute erfüllt worden. Und wisst ihr, Jesus liebt dich und mich, er liebt uns hier in der Gemeinde genauso wie die Menschen im Gefängnis. Und er weiß, welche Kämpfe wir durchmachen im Alltag. Er weiß, womit wir strugglen im Alltag. Er weiß, was für ein Gefangener du bist, in welchem Teufelskreislauf du dich befindest. Und Jesus sagt dir heute ganz persönlich durch dieses Wort, genau für dich bin ich gekommen. Für dich ging ich an dieses verfluchte Kreuz, weil ich dich liebe und weil ich dich retten will, weil ich für dich Befreiung gebracht habe. Alle Augen auf Jesus. Er ist der Retter und er ist der Befreier. Gott arbeitet an den Menschen auf so unterschiedliche Art und Weise. Und wisst ihr, ich glaube, manchmal will er die Menschen einfach im Gefängnis haben. Die Gefangenen selbst sagen, hier haben wir Zeit nachzudenken. Hier haben wir Zeit zuzuhören. Und ich frage oft diese Jungs, ich sage, Jungs, warum kommt ihr überhaupt zu diesem Gespräch? Wir kommen mit der Bibel hierhin, ihr seid Muslime. Manche von ihnen sind offen und sagen, wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, aber wir würden uns gerne ein Bild davon machen. Was ist die wahre Religion? Sie haben Zeit zuzuhören und sie machen das freiwillig. Niemand zwingt sie dazu. Und so darf man in dieser Zeit auch immer wieder erleben, dass Menschen bei einem ersten Treffen hinzukommen und sagen, okay, was ist die Bibel? Also wenn ich Christ werden will, dann ist die Bibel mein Buch. Also die wissen überhaupt nichts über den christlichen Glauben. Und wenn man sie ein halbes Jahr später wieder besucht, dann sind es diejenigen, die in dieser Gemeinschaft am Schluss beten, die das angenommen haben, die teilweise den anderen Gefangenen Antworten geben auf Fragen, die sie selber haben. Und man merkt, die wachsen, die setzen sich mit dem Wort auseinander, die lesen das. Und ihr könnt euch vorstellen, als Christ in so einer Umgebung ist es nochmal viel, viel schwieriger, Fuß zu fassen und erste Glaubensschritte zu machen. Und ich glaube, dass manchmal Gott uns selbst auch an einen Tiefpunkt bringen will, an dem wir merken, ich schaffe es alleine einfach nicht. Meine einzigste Rettung, auch als Christ in der Gemeinde, das ist Jesus. Und wisst ihr, diese Anekdote, die ich schon vor Jahren mal gehört habe, die geht so. Es gab da einmal einen Mann in einem Dorf, der hatte einen Sohn. Und diesem Sohn, der hat das Vieh gehütet und auf einmal lief ihm ein wildes Pferd zu. Und er schafft es, dieses wilde Pferd nach Hause zu bringen und das ganze Dorf kommt zusammen und freut sich und sagt zum Vater, Mensch, gut, was deinem Sohn geschehen ist, ihm ist ein Pferd zugelaufen. Aber der Vater ist zurückhaltend vor sich und sagt, ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Der Sohn versucht, dieses Pferd zu zähmen. Es wirft ihn ab, er bricht sich das Bein und er wird zum Invalide. Und das ganze Dorf kommt zusammen, was für ein Unglück ist deinem Sohn geschehen. Wäre dieses Pferd ihm doch nie zugelaufen. Und der Vater hält sich wieder zurück und sagt, ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Jahre später, Krieg kommt über das Land. Alle jungen Männer werden in die Front gezogen. Dieser nicht, er ist invalide. Und das ganze Dorf kommt wieder zusammen und sagt, Mensch, gut, dass dein Sohn sich das Bein gebrochen hat, sonst wäre er jetzt an der Front. Und der Vater sagt wieder zurückhaltend, ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Jahre vergehen. Dieser Junge kann keine geordnete Arbeit nachgehen. Er rutscht in die Kriminalität ab, in Drogensucht und es bringt ihn ins Gefängnis. Und die Bewohner des Dorfes kommen wieder zum Vater und sagen, Mensch, wäre doch mal an die Front gegangen, dann wäre ein Mann aus ihm geworden. Jetzt ist er im Gefängnis. Und der Vater sagt wieder zurückhaltend, ist es gut, ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, da im Gefängnis hört er zum ersten Mal das Evangelium. Er bekehrt sich und er wird zu einem Nachfolger Jesu. Und wisst ihr, diese Geschichte ist fiktiv. Zumindest wüsste ich nicht, dass sie echt ist. Aber sie zeigt uns, dass Gott auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen arbeitet. Und als ich über diese Geschichte nachdachte, musste ich mich an Arthur Grötzinger erinnern, aus Eppingen. Er ist in einem christlichen Haus in der Gemeinde Gottes aufgewachsen. Er ist in Drogensucht verfallen, in die Kriminalität und er saß in Heilbronn im Gefängnis. Und wisst ihr, da sind Männer zu ihm gekommen, die ihm wiederholt von Jesus erzählt haben. Da hatte Arthur Zeit zum Nachdenken. Und Arthur macht einen neuen Lebensabschnitt fest. Und es war ein anderer Gefangener, der ebenfalls schon Christ war, der ihm in den ersten Glaubensschritten geholfen hat. Heute hat Arthur eine intakte Familie. Er hat einen Neuanfang gemacht. Und ich glaube, dass das sein Weg einfach war. Da wollte Gott ihn haben. Er konnte auf keine andere Art und Weise mit ihm sprechen. Und deswegen, wisst ihr, es liegt so viel Potenzial, glaube ich, in diesen Gefängnisarbeit, weil diese Menschen können nicht weglaufen. Sie kommen freiwillig zu diesen Gruppen. Mit denen ist es viel, viel einfacher, mit denen zu sprechen, als mit euren Arbeitskollegen oder mit euren Nachbarn zu Hause. Und ich glaube, dass wir diese Berufung, diese vergebende Liebe, die wir selbst in unserem Leben erlebt haben, dass uns das nicht mehr zurückhalten kann, aber dass es uns drängt, Menschen das Evangelium zu erzählen. Ja, es ist herausfordernd. Ja, es ist oft dass man keine Antwort hat auf manche Fragen. Manche Gruppen sind sehr herausfordernd. Wenn man 5, 6 muslimisch oder Gefangene mit muslimischem Hintergrund da sitzen hat und die einen konstant herausfordern, ob die Bibel wahr ist und das und dies und jenes. Wisst ihr, man hat nicht auf alle Fragen am Anfang eine Antwort, aber man lernt dazu. Und man setzt sich mit seinem eigenen Glauben ganz anders auseinander. Ich glaube, dass nicht alle Gott diese Arbeit aufs Herz legen wird. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gemeinsam diese Arbeit im Gebet begleiten dürfen, dass Gott sein Reich bauen kann. Amen.